Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Herr Boos, danke für die Einladung hier in Ihre Werkstatt. Ich weiß, das ist nicht alles Ihre Werkstatt. Wir sind mitten in Neukölln. Hier wird viel gebastelt, getüftelt, getan. Sie sind selbst ein, ich würde jetzt sagen, Tüftler. Ja, ja, oder? Kann man so sagen, ne? Sie sind ein bisschen so ein Vorreiter. Sie haben 1992 Ihr Auto abgegeben, weil Sie so besorgt über das Klima waren. Damals, ich meine, ich war noch zu jung, um jetzt zu wissen, wie damals das Thema Klimawandel behandelt wurde. Aber erstmal eine Frage an Sie, nachdem Sie ja jetzt schon fast 30 Jahre Ihr Auto aufgegeben haben. Wie bewerten Sie eigentlich so etwas wie die Dieselfahrverbote?
Ja, letztendlich finde ich es unheimlich krass, dass jetzt eigentlich diese Schweinereien der Autoindustrie auf dem Rücken der Autofahrer abgewehrt werden. Also vor allen Dingen auch Dieselfahrer sind ja Leute, die sehr langfristig investieren, oft Handwerker, kleine Betriebe, Leute, die den Laden hier eigentlich wirklich am Laufen halten, muss man sagen. So, und jetzt werden die dafür bestraft, dass die Autoindustrie geschummelt hat. Eigentlich, also das ist letztendlich ja strafbar. Jeder Händler, der ihnen was Falsches untergejubelt hat, muss doch zumindest dann das wieder gut machen. Passiert ja gar nicht, sondern wird jetzt einfach für die Leute im Grunde völlig verarscht. Sieht man eigentlich auch so ein bisschen, dass wir gar nicht mehr von der Politik regiert werden, sondern von der Industrie.
Sind Sie aber ein bisschen schadenfroh? Ich meine, Sie haben ja Ihr Auto schon vor langer, langer Zeit aufgegeben. Und freut man sich denn nicht, dass jetzt vielleicht ein paar weniger Autos auf der Straße sind?
Ja, na, ich fahre ja wenig auf Straßen eigentlich. Ich versuche ja wirklich immer eher Grünwege zu nehmen, also entlang der Ufer oder durch die Parks. Oder es gibt so Nebenstraßen, das sind dann quasi sowas wie Fahrradstraßen. Insofern, ja klar, jedes Auto, was weniger fährt, ist super. Also schon. Aber das wird jetzt auch nicht viel machen, weil da kommen dann wieder neue Autos, die da in die Lücken reinstoßen. Also ich glaube, das ganze System wird an sich selbst oder erstickt eigentlich an sich selbst.
Was wäre denn Ihrer Meinung nach so die Idee für die Zukunft? Ich weiß, Sie haben ein Solarfahrrad gebaut und es ist zwar schon vor längerer Zeit, ein Solarroller wurde auch schon gebastelt. Also sehen Sie das als so Möglichkeit für die Zukunft? Viele würden jetzt sagen, ja, wo soll ich denn, wie soll ich meine Kinder rumkutschieren, wie soll ich meine Einkäufe machen? Mhm. Sie selbst haben ja 4 Kinder großgezogen, ohne Auto, wohlbemerkt. Aber sagen Sie dann, dass ein Solarfahrrad, ein Solarroller so die Idee für die Zukunft ist?
Also ich hatte damals so ein Christianierad, das so mit so einer Kiste vorne. Das war eigentlich für viele Kinder so das Beste, weil dann konnte man die Kinder da vorne reinschmeißen, sah auch, was die machten. Weil, also ich finde das immer sehr unangenehm, wenn die Kinder hinter mir waren, weil man weiß immer nicht so, die kommen ja immer auf die verrücktesten Ideen. Und dann konnte man da noch den Einkauf drunter packen, also hatte ich so ein Sofa da mit reingebaut, deswegen hieß es dann auch Sofa, also Solarfahrrad. Hab dann auch eben irgendwann eine Solarfläche da oben drauf gebaut, wo ich auch dachte, dann könnte man irgendwie noch Wetterschutz machen, das hat nicht so gut funktioniert. Aber letztendlich hat das super funktioniert, weil die Kinder konnten dann vorne, ich weiß noch, die Mädchen, die wollten immer damit rumfahren und wollten sich so als Königin feiern lassen und haben dann immer gewunken, wenn wir da so lang gefahren sind und die Leute haben dann zurückgewunken, das fanden die total toll. Die haben also immer wieder gesagt, oh komm, lass uns mit dem Fahrrad fahren. Einfach so.
Und ist das dann, ist das die Vision für die Zukunft? Alle fahren nur noch auf dem Fahrrad? Ich meine,
ja, also meine Vision, oder sagen wir mal, ich bin ja eher Ingenieur. Mein Ansatz ist einfach, so ein Auto ist viel zu schwer. Das ist so 1,5 Tonnen, um, naja, vielleicht 150 Kilo im Schnitt, also 1,1 Personen im Straßenverkehr plus Aktentasche, sage ich immer, ja, zu bewegen. Das ist totaler Quatsch. So ein Fahrrad wiegt 15 Kilo, also im Grunde ein Hundertstel, und kann auch 150 Kilo transportieren. Kann man sogar 2 Leute draufpacken. Also fällt das auch noch aus. Das ist also technisch, ist ein Auto eigentlich um den Faktor 100 zu schwer für diese Aufgabe. Deswegen baue ich jetzt quasi, also gerade diese kleinen Roller, diese Tretroller sind so mit das Kleinste, was man sich an einem motorisierten Fahrzeug vorstellen kann.
Was sagen Sie denn dann zu der Elektromobilität? Ist das für Sie?
Ja, das ist eben auch. Also ich meine, gibt es einen wunderbaren UPI-Bericht, dass Elektromobilität die Probleme so ein bisschen verlagert. Also klar, die Schadstoffe sind nicht mehr so hoch, weil die werden dann im Kraftwerk gemacht. zum großen Teil noch. Wir können allerdings, wenn wir die tagsüber laden, können wir natürlich dann auch Solarstrom nehmen. Funktioniert eigentlich schon ganz gut. Aber da ist dann auch wieder so fast eine halbe Tonne Lithium-Ionen-Akku drin. Lithium-Ionen ist nicht sehr gut recycelbar. Das ist alles so ein Schweinezeug. Mein Roller hat irgendwie 2 Kilo statt.
Also Lithium 4, oder wie?
Auch Lithium-Ionen, weil die sind wirklich die besten Batterien zurzeit. Billig, also vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber da wird auch bald wieder was kommen, was noch besser ist. Also das finde ich natürlich toll, dass durch diese Elektromobilität bei den Autos die Batterieproduktion so dermaßen in Gang gekommen ist, dass da jetzt wirklich Entwicklung auch stattfindet.
Aber das heißt für Sie auch, wenn jetzt sich die Lithium-Ionen-Batterien-Technologie auch entwickeln würde, würden Sie dann Elektromobilität befürworten? Ich meine, das Auto in der Größe bleibt ja mehr oder minder trotzdem bestehen, eben, ja. Auch wenn Elektroautos natürlich immer ein bisschen kleiner und ja nicht ganz so attraktiv aussehen.
Och, hängt von an. Ich finde diese Smarts auch ganz attraktiv oder so. Es gibt so kleine Autos, die sind ganz attraktiv. Das ist ja genau das Problem, dass ich wirklich fast eine halbe Tonne von dem Zeug da drin habe. Nur damit ich da, weiß ich, 300 Kilometer Reichweite habe, was ich in der Stadt auch wieder nicht unbedingt brauche. Und so. Aber dadurch, dass das Fahrzeug kleiner wird, brauche ich auch viel weniger Energie. Also ich brauche ungefähr 1% bei diesen Rollern oder bei den Elektrofahrrädern, ungefähr 1% vom Auto. Heute gerade so ein Paket, da habe ich so ein Paket mitgebracht, packe ich da einfach mit rein. Also das war überhaupt kein Problem. Und ich bin trotzdem viel effektiver. Jeder Autofahrer kann das einfach mal testen. Er muss nur sein Auto mal schieben. Und dann merkt er, wie viel Energie das braucht, nur dieses leere Fahrzeug überhaupt in Gang zu bringen. Also als Autofahrer ab und zu schiebt man ja doch, wer sein Auto liebt, der schiebt. Wenn man dann im Gegensatz dazu ein Fahrrad schiebt, das rollt von fast von selbst. Das ist einfach dieser Unterschied. Ich habe wirklich einen Faktor 100, also es ist etwa ein Hundertstel der Energie. Das heißt, wenn die Leute wirklich, also deswegen baue ich ja Fahrzeuge, die Wetterschutz haben, weil ich schon denke, okay, das ist also, wenn die auf dem Fahrrad kriegt man dann immer nasse Knie, selbst mit dem Poncho, und die Schuhe sind völlig durch. Und so. Also da muss eben was passieren. Deswegen baue ich jetzt zum Beispiel diesen Roller, da konnte man dann im Stehen, war ich unten dicht. Und das fand ich also sehr wichtig. Und konnte die Fläche dann auch gleichzeitig als Tankstelle benutzen, wenn die Sonne scheint. Was jetzt im Winter jetzt nicht so toll ist, aber dann die Energie, die ich da brauche, das ist eine halbe Kilowattstunde. Das reicht dann so für 2-3 Stunden Fahrt. Das ist 1 Minute warm duschen. Also das ist ungefähr die Energiemenge, dann ist mein Tank voll. Das ist wirklich nichts
also
im Vergleich.
Effizienter sozusagen?
Ja, viel effizienter. Eben ein Faktor 100, also ein Hundertstel des Autos.
Aber was sagen Sie denn den Leuten, die vielleicht 50 bis 100 Kilometer vor Berlin leben? Mhm. Ich meine, da muss man doch auch mal das Zugeständnis machen, dass sogar die Elektromobilität nicht wirklich in Frage kommt, wenn man von 300 Kilometern pro Tag spricht. Das reicht dann so knapp, aber viel mehr drin ist auch nicht. Die Kinder irgendwo abholen und dahin bringen. Was würden Sie denn da vorschlagen? Sie leben ja in Berlin. Da kann man ja immer sagen, die haben ja gut reden. Ne? Ich wohne auf dem Land, wie soll ich das machen?
Naja, erstmal ist ungefähr die Hälfte der Bevölkerung nicht auf dem Land. Und das nimmt zu. Also diese Urbanisierung nimmt zu. Das heißt, wenn ich erstmal nur für die Hälfte der Bevölkerung eine vernünftige Lösung anbiete, ist doch schon mal super. Die Leute, die auf dem Land leben, naja, also ich kenne das ja selber, auf dem Land ohne Auto ist er eigentlich tot. Weil ich meine, inzwischen kann man ja gar nicht mehr im Dorf einkaufen, sondern irgendwie 2 Dörfer weiter, im großen Shoppingcenter und so weiter. Die alten Leute oft, die haben ja Riesenprobleme. Also es geht natürlich auch, es gibt Lieferdienste inzwischen und so weiter.
Aber dann kommen ja auch immer mehr Fahrzeuge auf die Straße.
Naja, mit den Lieferdiensten nicht. Also wenn sozusagen ein Lieferfahrzeug 15 Leute beliefert, hat man einen relativ guten Schnitt eigentlich, anstatt dass alle selber fahren. Das geht auf dem Land auch teilweise. Also ich baue ja diesen Klapproller. Also wenn ich aufs Land fahre, dann nehme ich meinen Klapproller, fahre irgendwie hier zur nächsten S-Bahn-Station, weil U-Bahn mag ich dann doch nicht so gerne irgendwie, weiß nicht, warum man da im Keller fahren muss. Also fahre ich einfach bis zum nächsten S-Bahn. Und dann bin ich meist mit der Bahn relativ schnell irgendwo unterwegs. Und dann kann man noch die letzten 20 Kilometer oder so mit dem kleinen Roller fahren.
Eben. 20 Kilometer?
Ja, das geht schon. Ja, das dauert dann ungefähr 1 Stunde.
Ja, genau. Das ist jetzt auch die Zeitfrage natürlich. Ne? Wenn wir jetzt wieder über Mobilität sprechen. Leute müssen zur Arbeit, ne? Punkt 8 Uhr geht's los. Also man hat auch gar nicht irgendwie, ich habe die Flexibilität, das so zu kombinieren.
Naja, erstmal ist das sowieso die Frage beim Verkehr, muss ich das überhaupt machen? Also kann ich nicht von zu Hause arbeiten?
Was soll, also warum? Internetfrage. Infrastruktur in Deutschland nicht gerade die beste.
Oh, ja, aber es reicht wirklich zum Arbeiten schon. Also ich meine, um Dokumente zu verschicken, kann ich sogar mit so einem kleinen Stick meistens und so. Also das funktioniert schon. Man kann jetzt nicht sagen, Internet ist so schlecht, dass ich kein Skype-Interview machen könnte oder so. Ja? Also umgekehrt.
Aus Erfahrung weiß ich, dass es manchmal sehr schlecht sein kann, auch für ein Skype-Gespräch. Aber gut, ich verstehe, was Sie meinen, so für Excel-Tabellen und so weiter wird es reichen.
Ja, und man kann sich auch ein Video angucken, man kann es dann eben auch downloaden, wenn das ein bisschen schlechter läuft oder sowas. Also es gibt, oder man muss eben mehrere Kanäle belegen. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten in Deutschland, sozusagen online zu arbeiten. Das sind dann andere Probleme, dass die Leute natürlich doch gerne die Kontrolle, die Leute im Haus haben, dass wenn die Leute zu viel alleine sind, dann auch andere Sachen machen oder sowas.
Was war denn damals, 1992 war das Jahr, in dem Sie Ihr Auto abgegeben haben? Was für ein Auto hatten Sie eigentlich damals?
Oh, das war ein Volkswagen, wie ist denn der? Passat. Mhm. Passat. Vierzylinder, super langlebiges Auto. Das war eben auch so ein...
Hatten wir auch damals.
Ja, so ein Familienkutsche.
Ganz genau.
Hinten mit so einer Klappe, rot, Dino. Wie hießen die Kinder? Haben den Dino Duty Die genannt oder irgendwie sowas. Ja.
Und dann haben Sie den aufgegeben?
Ja, weil ich war so wirklich... da gab es einen Artikel von Bach, 92 war das, glaube ich. Der hat gesagt, naja, also wenn... Also der CO2-Anstieg der letzten 100 Jahre hat er so gezeigt... Und dann hat er gesagt, so, wenn wir jetzt in den nächsten 100 Jahren um 80% reduzieren, dann können wir den CO2-Spiegel stabilisieren über die nächsten ein paar hundert Jahre. So, da wurde mir aber klar, ich habe ja Zukunftsforschung gemacht, genau das wird nicht passieren, sondern die Chinesen, die Indonesier, die alle wollen jetzt auch Auto fahren. Dann heißt der die CO2-Emissionen werden sich verfünffachen, vielleicht so grob, weil einfach... Bis dahin war ungefähr 1 Milliarde Menschen, hatte so einen Lebensstil wie wir. Und meine Schätzung war mal so grob verfünffachen. Die wollen jetzt alle Auto fahren, alle Swimmingpool, Haus mit Garten im Grün und so. Und das heißt, der CO2-Spiegel wird sich erhöhen. Das heißt, wir addieren einfach immer nur. Und da habe ich dann so gedacht, und dann wusste ich natürlich auch diese anderen Geschichten, es gibt eine Menge selbstverstärkende Effekte im Klimasystem. Also wenn der Schnee schmilzt, dann wird das Gebirge dunkel und dann wird es noch wärmer. Das heißt also, je heißer es wird, desto schneller wird es noch heißer. Da gibt es eine Menge Effekte im Klimasystem. Da war ich sehr besorgt. 90er Jahre ging das ja auch hoch plötzlich, bis ungefähr 2000. Ich weiß nicht, 98 sind so mehrere Sachen passiert. Einmal so in Russland, dann die Tundra taut auf, heißt Methan blubbert raus. Methan ist 20 Mal klimawirksamer als CO2. Das heißt, wenn da so eine Entwicklung in Gang geht, die wir gar nicht mehr anhalten können, also es taut auf, noch mehr Methan kommt, noch mehr taut auf, das geht dann auch von ganz alleine, sozusagen, das ist ein sogenannter selbstverstärkender Treibhauseffekt, da hatte ich einfach Schiss vor. Dann war eigentlich meine Frau, die war so ein bisschen, dann lass uns doch was machen jetzt. Hör mal auf zu reden, hör mal auf zu labern, Alter, komm, wir machen das jetzt mal. Ist auch gut für meine Schenkel, das weiß ich noch. Da war sie so, oh, dann machen wir das doch jetzt. Und dann haben wir das gemacht. Und dann habe ich eigentlich entdeckt, diese Schönheit des Draußenseins. Also das ist ja wirklich ein Unterschied. Wenn man fahrt, jetzt zum Beispiel hier, die Fahrt hierher, ist ein bisschen kalt, aber diese kalte Luft im Gesicht, die einen so aufwachen lässt, dann so ein bisschen. Ja. Also gut, im Winter gibt es immer mal Tage, wo ich so denke, so, oh Gott, ja, wenn die Finger so abfrieren, also, so ab minus 10 Grad hat man dann echt keinen Bock mehr so richtig. Aber das sind so hier in Berlin 5 Tage im Jahr. Und dann kann man auch wirklich mal so ein ÖPNV-Ticket ziehen oder was, oder zu Fuß gehen, ist auch wunderschön. Ich versuche ja eben, mein Leben so zu machen, dass alles im Umkreis erreichbar ist. Also ich bin
auf dem Land immer ein bisschen schwieriger, dadurch, dass wirklich die Supermärkte aus diesen Dörfern raus sind.
Verstehe ich total. Also wenn mir jemand sagt, kann ich auf dem Land nicht machen, würde ich sagen, ja, hast vollkommen recht.
Also Sie erwarten das ja auch quasi nicht, Sie sagen ja selber,
überhaupt nicht. Ne,
die urbanen.
Lass doch erstmal die 50%, die in der Stadt leben, das, weil das ist auch der quasi Wachstumsmarkt, oder da ist, findet das Wachstum statt. Mexico City. Ich meine, hier Berlin ist doch ein Dorf, wenn man mal so aus der Welt wieder zurückkommt. Bangkok. Da steht alles. Da sagen die Leute, oh, hier ist Stau. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was Stau ist. Da ist einfach, da geht nichts mehr. Stundenlang. Das ist wirklich krass. Das heißt, und wir sind durchaus offensichtlich auch ein Land, was neue Lösungen anbietet. Irgendwie die Deutschen gelten immer so, hat mir letztens jemand erzählt, der deutsche Wald. Die Deutschen sind so verliebt in den Wald. Ja, stimmt. Ich habe eine tiefe Verbindung zur Natur. Immer mehr eigentlich. Je älter ich werde, desto mehr denke ich, wow, was für eine schöne Schöpfung. Also, und die gilt zu erhalten. Mhm. Ja.
Trotz allem sind Sie ja kein, ich würde jetzt mal sagen, Klimahysteriker.
Ja, nicht also mehr. Ich war tatsächlich so ein bisschen Klimahysteriker. Ich war richtig, war so, oh, die Welt geht unter, wir müssen unbedingt was machen. Ich muss aufhören, da Zukunftsforschung zu machen, zu schreiben, immer nur Papier produzieren für Leute, die eh alles schon wissen. Ich muss in Politik, nämlich da ins Haus der Demokratie, habe da in dem Haus der Menschenrecht damals besetztes Haus dann auch, dann diese Kantine übernommen, dachte, okay, ich gehe jetzt ins Haus der Demokratie, mache da Politik für Klima und so. Und habe dann erlebt, wie sich diese ganzen Kämpfer für das Menschenrecht so gegenseitig das Messer in den Rücken jagen. So, boah, ich bin der bessere Kämpfer für das Menschenrecht. Und der Arne stand so bei mir vor der Theke so. Und ich war so, krass, was geht denn hier ab?
Das heißt, Sie waren Klimahysteriker, haben sich dann davon verabschiedet, schreiben auch Artikel darüber, dass in der Klimaforschung auch immer mal gerne Zahlen nach oben korrigiert werden. Ja. Wann haben Sie das denn entdeckt?
Nee, das war so die 2000er, dann stieg ja auch die Temperatur eigentlich nicht mehr. Und das war dann für die Leute, die sagen, boah, CO2 hat was mit Temperatur zu tun, natürlich auch extrem schwierig, weil wenn CO2 wirklich was mit Temperatur zu tun hat, CO2 steigt einfach kontinuierlich weiter an. Das kann man eigentlich lineal dran legen. Und die Temperatur aber nicht, dann hatten die natürlich ein Problem. Und dann haben die echt angefangen, Daten zu fälschen, sind dabei sogar erwischt worden. Ich glaube, es war Hadley-Institut, so ein sogenannter E-Mail-Skandal. Und das ist ja dann so ein Punkt, wo man denkt, das ist jetzt keine Forschung mehr, das ist jetzt Kindergarten eigentlich.
Ideologie.
Ja, aber eben so dieses, nein, ich habe recht, nein, du hast recht. Und Forschung ist ja eigentlich, man hört sich das alles an und guckt sich das an und versucht, ich meine, der IPCC ist ja relativ ehrlich, sagt, wir sind zu 95% sicher, dass. Die sagen ja, 5% ist immer noch möglich, dass das gar nicht stimmt. Okay, vielleicht stimmen auch die 95% nicht. Forschung ist nicht demokratisch. Das stimmt. Nur weil die Mehrheit der Meinung ist, dass es so ist, heißt das nicht unbedingt, dass es wirklich stimmt. Heißt aber auch nicht, dass es nicht stimmt. Also man kann jetzt nicht sagen, bloß weil die Mehrheit der Forscher da der Meinung ist, CO2 spielt eine Rolle, dann stimmt das nicht. Und so, das ist auch Quatsch. Es ist wahrscheinlich sogar beides wahr. Also CO2 war immer Nachläufer, weil wenn die Temperatur steigt, blubbert CO2 aus den Meeren aus. Das also läuft im Grunde ein bisschen hinterher. Aber es ist natürlich auch dieser Effekt, dieser sogenannte Absorptionseffekt des CO2, der ist ja da. Also das CO2, was sich hier unten nämlich ansammelt, absorbiert eben die Rückstrahlung der Sonne, genau im Infrarotbereich. Das ist ein Effekt. Aber da gibt es eben ganz viele andere Effekte. Wasserdampf ist noch viel stärker als Treibhausgas. Wasserdampf hat dann diese Eigenschaft, dass wenn es dann oben ist und Wolken bildet, dann kühlt es teilweise ab, je nachdem in welcher Höhe und so. Also da gibt es wahnsinnig viele Effekte, die eben auch sozusagen negative Rückkopplung.
Was halten Sie denn von so Begrifflichkeiten wie Klimaleugner oder Feinstaubbelastungsleugner? Wie bewerten Sie das als ehemaliger Klimahysteriker?
Also ich muss sagen, die Diskussion hat wirklich so Kindergartenniveau. Das geht ja bis hin zu Trump. Die ganze Politik, das ist also vielleicht je älter ich werde irgendwie, aber ich habe so das Gefühl, eine wirkliche Diskussion findet doch da oft nicht statt. Also die hören sich einfach schon gar nicht mehr zu. Ja? Sondern, na, du bist ein Klimaleugner. Push, aus ist die Diskussion.
Es gibt ja durchaus Leute, die sagen, der Klimawandel ist nicht menschengemacht. Was sagen Sie denn dazu?
Also das Klima hat sich extrem gewandelt ohne den Menschen. Man muss wissen, die letzten 100.000 Jahre da war 90.000 Jahre Eiszeit. Da war alle 1.500 Jahre ist der Golfstrom mal zusammengebrochen wieder. Dann wurde es hier wieder warm, dann kam wieder eine Eiszeit. Alle 1.500 Jahre. Das heißt, wir waren Nomaden genau deswegen, weil das ja einfach alle 1.500 Jahre war hier Eiszeit. Ja? So, jetzt ist es seit 10.000 Jahren relativ stabil. Natürlich haben wir einen Effekt auf das Klima. Wie groß der ist, keine Ahnung. Also das ist, glaube ich, super schwer abzuschätzen. Ich plädiere da eigentlich eher dafür zu sagen, okay, wenn es, wie heißt es, die Gefahr ist doch nicht, dass wir da einen Fehler machen, dass CO2 nichts mit Klima zu tun hat. Wenn wir CO2 einsparen, und das war jetzt eigentlich, das hat mit dem Klima nicht so viel zu tun, ist ja okay. Aber wenn wir die, CO2 nicht einsparen und weiter sozusagen emittieren, und das sammelt sich immer weiter an. Wir haben ja keine Möglichkeit, das rauszuholen. Das ist doch wie, ich sage mal, wie ein Autofahrer, der jedes Jahr 5% mehr Gas gibt. Wir fahren immer schneller, immer mehr. Das ist ja dieses Prinzip. Wir fahren eigentlich im Nebel. So genau wissen auch selbst die Klimaforscher nicht, weil das ist ein dynamisches System. Da gibt es Effekte, da plötzlich kann das kippen. Das ist wirklich sehr, wie soll man sagen, ich habe letztens so einen Artikel geschrieben, was war das? Das Klima ist ein wildes Tier. Wir müssen lernen, es zu zähmen. Also es ist wirklich wie so ein wildes Tier. Das kann umkippen. Der Golfstrom kann innerhalb von 100 Jahren, ist der weg, dann ist hier Eis.
Die Frage ist ja, wie groß ist der Effekt von Menschen auf das Klima? Würden Sie sagen, der lässt sich beziffern oder nicht?
Naja, man kann ihn abschätzen. Und dann gibt es eben zwei Varianten. Im Augenblick gibt es eben die einen, die sagen, oh, CO2 hat einen ganz großen Effekt. Und Methan ist ja noch viel klimawirksamer und steigt auch noch viel schneller. Also es gibt
deswegen
ja
wird immer über die Kühe gesprochen, ne? Die ja mehr Methan ausstoßen.
Also da gibt es ja noch mehr. Landwirtschaft hat einen großen Effekt. Das ist ja nicht nur CO2. Also das ist ja eine Art Gesamtkunstwerk, was wir da schaffen müssen, dass wir wirklich reduzieren können und eben so leben. Darum geht es auch bei der Nachhaltigkeit, dass wir lernen, uns so in die Natur einzupassen, dass wir leben wie ein Baum. Dass wir praktisch, also die Stadt muss eigentlich werden wie ein Baum. Die Baustoffe fallen wieder runter und werden wieder aufgebaut und da wird wieder Neues draus. Also, wie heißt das? Kreislaufwirtschaft. Und das eben mit der Sonne. Ich meine, die Natur macht uns das vor. Die lebt abfalllos. Warum? Weil die von der Sonne lebt. Weil das ist die reine Energie, die wir da einfangen können. Alles, das hängt nur am zweiten Hauptsatz, alles, was wir hier machen, erzeugt eigentlich letztendlich mehr Müll, wenn wir nicht regenerativ werden. Aber wenn wir von der Sonne leben oder von Wind oder so, da gibt's also, oder von Geothermie, dann können wir tatsächlich nachhaltig leben.
Also es sollte ein ganzheitlicher Ansatz sein. Wie besorgt sind Sie denn aktuell über das Klima? Ich meine, es ist wieder eigentlich in den Medien ziemlich stark präsent, auch wegen dieser jungen Schwedin, die ja, ja freitags ja, immer demonstrieren ja, geht und die Schüler, die ihr das nachmachen. Ja, ja. Ich meine, wie bewerten Sie das, weil Sie eben schon seit über 30 Jahren sich quasi ja, mit Klima auseinandersetzen?
Super, dass die Leute auch langsam wieder ein bisschen aufwachen und denken, ja, und vor allen Dingen die Kinder, darum geht es ja, dass die Kinder das mal selber in die Hand nehmen und sagen, hey, unsere Zukunft, ja, kann ich nur sagen, vollkommen richtig, es ist eure Zukunft, kümmert euch drum.
Aber es wird ja an die Politik appelliert. Ich meine, weil Ihre Frau sagte doch damals selbst,
man sollte... Die Kinder können auch ihren Eltern sagen, hey, Papa, komm, lass uns mal ein Lastenfahrer kaufen. Ich meine, wirklich, die Kinder haben viel Einfluss, das ist aus meiner Erfahrung. Wenn die Kinder sagen, Papa, ich fahre kein Auto mehr, putsch, ist das vielleicht sogar gelaufen. Ich glaube, die Kinder haben viel, viel Einfluss, wissen die gar nicht. Finde ich super, dass die Kinder sich drum kümmern und ich glaube, wir müssen da insgesamt eben, wir können nicht immer schneller, immer mehr machen. Dieses ganze Wirtschaftssystem hat ein bisschen ich glaube letztendlich Zinseszinseffekt, also dieser Zwang, immer schneller, immer mehr zu machen, führt uns letztendlich in sowas wie eine Katastrophe. Ich bin da lange nicht mehr so besorgt, weil es gibt eben ja auch negative Rückkopplungen. Die wichtigste ist meines Erachtens, also ich habe vor 10 Jahren einen Artikel geschrieben, kommt das Jahrhundert der Jahrhundertkatastrophen? Ich würde sagen, ja. Also,
Sie meinen jetzt mit den Naturkatastrophen?
Genau, da kommen jetzt mehr. Ist ja so, wenn wir mehr Energie in das System reinstecken durch diesen Treibhauseffekt, dann wird das System wie ein Motor. Das ist Delta D durch D. Das ist, je mehr Energie da reingeht, desto mehr kommt auch wieder raus an Bewegung. Ja? Und das werden wir erleben. Also da können wir auch schon gar nicht mehr so viel machen. Wir müssen das, ich glaube schon, dass wir da eben jetzt unbedingt reduzieren müssen. Aber letztendlich die beiden großen Kontinente, Amerika und China, die beiden riesigen Emittenten, sind auch riesen Kontinente. Wenn die Extreme extremer werden, dann dort. Das heißt, da gibt es dann eben auch diese negative Rückkopplung. Die werden als Erste merken, wow, jetzt nehmen ja die Hurricanes doch noch mehr zu und die Überschwemmung und die Kälte. Also im Winter eben, dieser nordamerikanische Kontinent, wo die Kälte dann im Winter so richtig runtergeht, im Sommer die Hitze hochgeht. Das werden die erleben und dann irgendwann werden die vielleicht auch sagen, ja, stimmt doch mit dem. Also das Problem ist doch, wenn wir den Fehler machen, es gibt keinen Treibhauseffekt, dann reduzieren wir unseren Energieverbrauch. Finde ich super, weil ich meine, diese ganze Schadstoffe, da hängt doch noch viel mehr mit dran als nur irgendwie Klima. Wenn wir aber den Fehler machen, oh, das macht ja alles gar nichts, dann haben wir hier in 100 Jahren ein Klima, was wirklich anders ist. Das kann uns wirklich um die Ohren fliegen. Weil das ist wie gesagt, das ist wie so ein wildes Tier. Wenn das einmal in eine Richtung geht oder der Golfstrom kippt weg, dann wird es hier plötzlich ganz kalt. Das ist auch ein relativ wahrscheinliches Szenario, wenn wir immer schneller, immer mehr machen. Also wenn wir jetzt aber langsamer werden und, wie heißt das so schön, entschleunigen, was wir können, wir haben doch genug. Was will ich denn mehr?
Sagen Sie denn, dass aktuell das Klima das akuteste Problem ist, das wir haben?
Also im Augenblick bin ich, eigentlich seit der Ukraine-Geschichte, bin ich unheimlich besorgt über Krieg. Wir werden gerade in Kriege gelogen. Das finde ich also so krass gerade, was da läuft, die Kriegslösung, diese Skripal-Geschichten. Überhaupt dieses ganze Putin-Bashing, die Russen sind die Bösen. Haben wir nichts gelernt? Das ist wirklich so, der Russe ist der Feind. Das ist so wirklich so, also, hallo, wo sind wir denn? Gorbatschow ist vorbeigekommen, hat gesagt, hey Kinder, lasst uns hier Frieden machen. Was haben wir daraus gemacht? Nix. Die Amis rücken einfach immer mehr weiter Richtung Osten und sagen, boah, die Russen sind die Bösen. Und wir glauben es auch noch. Das ist ja völlig krass.
Also meinen Sie, man sollte sich vielleicht darüber mindestens genauso viel Gedanken machen?
Ich mache mir gerade viel mehr Gedanken über Krieg und Frieden als über Klima. Ich meine, ich fahre ja Fahrrad. Also ich fliege zurzeit auch überhaupt nicht mehr, weil ich finde es unangenehm gerade. Aber mein CO2, mein Footprint ist relativ niedrig. Allerdings muss ich zugeben mit Fleisch. Meine Kinder sagen, wie kannst du überhaupt noch Fleisch essen und so. Und dann kaufe ich es auch noch bei Lidl oder bei irgendwelchen.
Also so. Bei Ihnen läuft auch noch nicht alles ganz perfekt.
Ich bin noch nicht so ganz rund. Manchmal denke ich, ich bin aber auch schon alt genug, habe halt so Macken. Krieg und Frieden halte ich im Augenblick für, wir kommen wieder in so eine Konfrontation. Jetzt gerade mit INF-Vertrag, das ja abgebaut wird. Das heißt, sie wollen hier nachrüsten, atomar. Wir kommen wieder in die 80er Jahre. Also damals haben wir wirklich Hague-Demo, weiß ich noch, im Neuendorfplatz. Krass, puh, da ging es los. Ich weiß nicht, ob wir wieder sowas haben. Aber
also, Sie meinen Antikriegsdemos?
Ja, mhm. Ja, das war gegen Hague. War krass, so Riesendemos mit.
Meinen Sie, das würde heute noch mal so sein?
Puh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich da noch mal hingehen würde, weil ich kann nicht mehr so gut rennen.
In einem Ihrer Artikel haben Sie geschrieben, dass in den letzten 30 Jahren schon viel passiert ist. Ja. Ja. In der Mobilitätssache, ja. Und Umwelt und Klima. Ja,
überhaupt ökologisch.
Genau, ökologisch. Mhm. Was müsste Ihrer Ansicht nach, mal vielleicht ein bisschen konkret werden, denn jetzt noch passieren? Was wäre der nächste Schritt?
Was die Kinder gerade machen. Finde ich wirklich, das ist zu sagen, freitags gehen wir demonstrieren. Das ist Teil der Ausbildung. Wie funktioniert Demokratie? Wie kann man was in die Bewegung setzen? Da können die auch argumentieren. Freitags sozusagen unser Demokratietag im Realleben. Sowas. Das finde ich. Ich weiß noch, wir haben damals als Studenten haben wir so mit so Fahrrädern so Demos gemacht und haben so Kreuzungen besetzt mit Fahrrädern. War total effektiv. Dann dauerte das so 10 Minuten, bis die Bullen kamen. Dann waren wir schon wieder bei der nächsten. Die hatten überhaupt keine Chance, dagegen anzugehen.
Oder, das sind ja schon fast Ideen, die hier in den Kopf gesetzt sind.
Ja, aber das war eine sehr effektive Idee, wie man Verkehr kurzfristig eben blockieren und dann wieder woanders hin. Das hat super funktioniert.
Glauben Sie, wir müssen uns vom Verbrenner verabschieden?
Ja. Ja, ich sage immer, was ist das? 1 Million Jahre Feuer machen? So, die ältesten Feuersteller sind irgendwo in Südafrika 1,2 Millionen Jahre alt. Das heißt, seit 1 Million Jahre machen wir Feuer. Das macht uns auch wirklich, das ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Schritte zum Menschen. Jetzt haben wir kalte Verbrennung. Also ist ja auch Auto, ist ja alles nur Feuer machen, auch Kraftwerke, alles geschickt Feuer machen. Und jetzt kommt aber kalte Verbrennung. Und lauter andere Sachen, Photovoltaik, wir können plötzlich direkt aus dem Sonnenlicht Energie machen. Ein bisschen Probleme noch mit dem Speichern, aber das kriegen wir auch noch hin. Und vor allen Dingen im weniger verbrauchen. Ich kann meine Energie, die ich brauche, tatsächlich aus der Sonne holen. Selbst im Winter, da muss ich eben ein bisschen mehr Solarzellen ranmachen. Ja?
So. Aber das ist die Zukunft?
Naja, für mich ist das schon Realität eigentlich. Also ich brauche wirklich kaum noch Heizen. Bei mir, meine Heizung ist immer noch, die, wahrscheinlich 80% meines Energieverbrauchs ist.
Wo kommt das her? Wie wird geheizt?
Aus dem Keller. Ich weiß gar nicht, wie das da gemacht wird. Das ist aus dem Haus. Wahrscheinlich entweder Gas oder Öl. Keine Ahnung.
Das Gas kommt aus Russland.
Genau. Ja, ist doch cool. Das ist ja genau der Punkt, warum uns die Amis jetzt von Russland abschneiden wollen. Die sagen, Russland und Deutschland zusammen, das gibt einen eurasischen Wirtschaftsraum. Da haben wir keine Chance mehr. Wenn Deutschland und Russland praktisch wirklich zusammen, oder Europa hier, Westeuropa, einen Handelsraum macht, die Russen haben diese ganzen Bodenschätze, dann sind die Amis außen vor.
Also Sie akzeptieren Gas aus Russland, aber was Mobilität und so weiter angeht, da könnten wir uns vielleicht ein bisschen autarker bewegen.
Ja, auch ich meine, auch das Gas aus Russland hält vielleicht noch 100, 200 Jahre. Also wir müssen uns natürlich auch überlegen, wie können wir überhaupt wirklich nachhaltig leben, wie die Natur. Die macht uns tatsächlich vor, die Natur lebt von der Sonne. Und da müssen wir eigentlich hin, weil das ist die einzige Quelle, die auf was, mindestens eine Milliarde Jahre noch super funktioniert und eben, wie heißt das, regenerativ ist, abfalllos. Das ist zwar ein Fusionsreaktor, aber der ganze Abfall bleibt drin. Der Photosynthese-1-Apparat der Pflanzen kann diese Energie zu 98% aufnehmen. Unsere Solarzellen können so 30. Also da ist wirklich noch wahnsinnig viel Potenzial, dass wir noch viel effektiver werden können. In meinem Leben sind diese Glühbirnen von 5% Wirkungsgrad, ja, auf 95 jetzt diese LEDs. Das ist wirklich also ein irrer Faktor, Faktor 50 ungefähr. Ne?
Also das ist der Fortschritt auch, von dem Sie quasi gesprochen haben, den wir schon hingelegt haben in den letzten 30 Jahren. Das heißt, da ist noch viel zu holen.
Ist noch viel zu holen, aber ich fand, aber der eigentliche Fortschritt hat eigentlich in den Köpfen stattgefunden. Als wir damals anfingen mit nachhaltiger Entwicklung, da waren die alle so, hä? Das ist wirklich wie so ein Rennen gegen Betonwände, so patsch. Die intelligenteren CEOs von so Firmen waren so, naja, du hast ja recht, du hast ja vollkommen recht, aber wenn ich das mache, bin ich in 3 Monaten weg. So, jetzt werben die CEOs damit, dass sie die nachhaltigsten von allen sind. Super. Und die Kinder sagen, hey, wir müssen was fürs Klima machen, wir müssen den Plastikmüll aus den Fischen, aus den Meeren holen. Das geht so alles nicht. Das ist, ja, so eklig. Oh. Und dann schminken sie sich aber alle mit diesen Nanopartikeln, die dann noch schlimmer werden. Ja? Also da muss schon noch was passieren. Aber der wichtigste Punkt ist, dass die Köpfe, dass sie frei sind für diese nachhaltige Entwicklung. Wir müssen unser Lebensstil einfach ändern und wir müssen mit der Natur leben. Wir können nicht gegen die. Das haben wir Jahrtausende gemacht, weil wir eben so klein waren. Aber jetzt sind wir so stark und so groß, dass wir uns wieder einpassen müssen. Ja?
Das ist ein schöner Gedanke. Vielen Dank. Herr Boos.
Ja, gerne, bitte.
Das war der RT Deutsch Podcast.